Ich freue mich so, das Gespräch heute mit Sabrina Heinke zu führen. Sie ist Autorin von zwei Büchern und betreibt seit 2013 einen wunderbaren Mama-Blog. Der heißt Mama hoch 2 und darauf teilt sie regelmäßig Beiträge zum Thema Familienleben mit allen ihren Lesern. Sabrina sagt von sich, dass sie früher die perfekte Mutter sein wollte und dadurch ständig eigentlich unzufrieden war. Und deshalb nahm sie sich vor, gelassener zu erziehen. In ihrem Ratgeber erzählt sie von dieser Reise und wie sie gelernt hat, nicht mehr laut zu werden und ihre Kinder mit Willkür zu überfahren. Liebe Sabrina, kannst du mit uns teilen, wie du das geschafft hast? Wie hast du gelernt, mit Konflikten besser umzugehen?
Ja, also jeder, der sich jetzt vielleicht erhofft, ich habe so ja den einen Tipp, der dann morgen funktioniert, den muss ich leider enttäuschen. So einfach ist es tatsächlich nicht. Und ich glaube, also wenn ich da sage, es sind Monate, Jahre, die man da wirklich reflektieren muss und auch dahin kommen muss, einfach zu sagen, was mache ich falsch? Wir sind ja immer so in diesem, was macht das Kind falsch? Und das Kind benimmt sich nicht richtig und geht gar nicht dazu hin mit, was mache ich vielleicht falsch? Dann schafft man das irgendwann. Und ich glaube, der erste Step ist sich, ich habe mir immer wieder gesagt, okay, wenn das jetzt nicht mein Kind wäre, sondern mein Mann, würde ich genauso reagieren in der gleichen Situation oder anders. Und da ist mir ganz oft aufgefallen, dass ich dann doch schon viel strenger mit den Kindern umgehe, als es mit meinem Mann oder auch mit mir selber machen würde. Also auch wenn ich mir sage, was würde ich denn mit mir jetzt machen in der Situation? Ich glaube, da würde ich sagen, ach ja, vielleicht sagen, ach, ist nicht so schlimm und weitergehen. Und bei den Kindern war es gleich, geh auf dein Zimmer, Fernseherverbot und so weiter. Ja. Und dann ist es natürlich ganz viel üben, üben. Also Luft anhalten, sage ich immer, bis 10 zählen, dann erst sprechen und auch dieses impulsive raus damit unterdrücken.
Ja, wunderbar. Wenn wir bei Konflikten sind, wann sind Konflikte gut und wann können sie uns weiterbringen als Mutter, als Vater, als Familie? Was hast du da für Gedanken dazu?
Ich bin der Meinung, sobald es eigentlich darum geht, also ich habe immer dieses Gefühl, ich möchte jetzt eigentlich jemanden ärgern. Also ich möchte jetzt eigentlich nicht eine Lösung mehr finden, sondern ich möchte jetzt eigentlich nur noch ja, nachtreten und demjenigen zeigen, das ist nicht in Ordnung. Dann ist es meiner Meinung nach nicht mehr konstruktiv. Dann verlassen wir eigentlich die Ebene, wo wir irgendeine Lösung suchen, sondern wir sind nur noch bei, ja, ich sage immer Krieg führen. Bei diesen, ja, dieser Spirale, von der ich auch im Buch rede, diese Machtkampfspirale, wer gewinnt jetzt gerade? Und ich glaube, wenn es nicht mehr darum geht, wer gewinnt, sondern was können wir erreichen, wie kann ein gemeinsam aussehen, das ist dann eher das, wo man konstruktiv miteinander vielleicht Konflikte ausfechtet. Und ich finde auch Konflikte gut, wenn sie eben auf der Ebene stattfinden, dass es gleichberechtigt ist und dass jeder eine Meinung haben darf und nicht nur die Mama oder der Papa.
Und wie erkennen wir durch Konflikte die Bedürfnisse des anderen? Wie sprichst du mit deinen Kindern, damit du wirklich auch spürst und erfährst, was die dahinterliegenden Bedürfnisse sind, hinter einem Konflikt, hinter einem Streit?
Ja, und das ist vielleicht auch nicht immer ganz einfach und auch in der Situation, glaube ich, auch nicht immer so leicht, aber ja, das immer wieder, wir behandeln ja nur das, was das Kind oberflächlich zeigt. Also das Kind meinetwegen malt die Wand an und wir sagen, hey, warum malst du die Wand an? Was soll das? Hör auf damit. Und keine Ahnung, im schlimmsten Fall sag mir dann noch ab in dein Zimmer und das war's jetzt und kein Essen und heute nicht mehr und du bist böse. Aber wir gucken ja gar nicht, was dahinter steckt. Also warum kommt denn überhaupt ein Kind auf die Idee, die Wand anzumalen? Also was ist denn da vorher schon vielleicht passiert? Was habe ich? Also ganz oft komme ich immer zu dem Punkt, ich habe gerade nicht aufgepasst oder ich habe dreimal nicht gehört, dass mein Kind Stifte haben möchte. Und ich glaube, dieses nicht, was machst du da, sondern eher das, was brauchst du gerade, ist die richtige Frage. Ja, oder auch bei kleinen Sachen. Ja, du?
Was wahrscheinlich nicht immer einfach ist, wenn jetzt die Wand voll bemalt ist, dass man dann fragt, was brauchst du jetzt gerade? Das ist so wirklich auch eine Gratwanderung. Wie machst du das, also wenn du wirklich wütend bist, weil etwas passiert ist, weil das Kind Mist gebaut hat und trotzdem weißt du, dass ja eigentlich etwas dahinter ist, etwas anderes.
Ja, Also ich sage immer so schön, wir sagen ja dann gerne, warum hast du das gemacht? Also das ist immer so, warum hast du das gemacht? Aber in dem Moment ist es ja passiert. Also es ist ja auch dann, vielleicht in manchen Fällen kann man es rückgängig machen, aber in der Regel kann man ja das nicht mehr so schnell rückgängig machen. Also das Kind war jetzt in unseren Augen böse. Das Kind hat in unseren Augen gerade einen Fehler gemacht. Also halten wir uns dann ja dummerweise damit auf diesen Fehler rumzutackern die ganze Zeit. Und der eigentliche Weg ist eigentlich durchatmen, immer erst durchatmen. Und ganz oft hilft es auch einfach zu sagen, hey, das war jetzt blöd. Und einfach zu sagen, Mann, das stört mich gerade und ich finde das überhaupt nicht gut. Und versuchen damit das Kind irgendwie um Verständnis zu bringen. Also das Kind wird in dem Moment wahrscheinlich sagen, oh ja, das stört jetzt die Mama ganz sehr, wenn die Mama abkommt. Oh Gott, du bist böse und du bist ein schreckliches Kind und was lässt du dir einfallen, warum machst du das? Also ein kleines Kind steht da und denkt, ja, warum mache ich das? Keine Ahnung. Die Kinder wissen das selber nicht, ja.
Ja, absolut. Und es macht auch immer mehr Sinn, mal wirklich, wie du sagst, durchzuatmen und zu warten und vielleicht vor dem Schlafengehen darüber nochmals zu sprechen. Genau. Oder vielleicht braucht es noch mehrere Gespräche, ja. um dem Bedürfnis dieses Verhaltens auch auf die Schliche zu kommen. Es geht wahrscheinlich nicht in dem Moment, wenn es passiert. Oder es geht sicher nicht in dem Moment, in dem es passiert.
Gar nicht. Ja, und ich glaube, auch da ist die Hilfe vielleicht auch ganz oft wieder an sich selbst zu denken. Ich meine, wir gehen mal jetzt von einem typischen Konflikt unter Partnern vielleicht aus. Wenn ich mit meinem Mann gerade einen Konflikt habe und der ist gerade so, dass der etwas hitzig wird, sage ich mal, dann möchte ich vielleicht auch nicht just im nächsten Moment darüber reden, was ist jetzt gerade passiert und was war jetzt falsch. Also dann möchte ich vielleicht auch einfach eine Stunde für mich sein und sagen, okay, jetzt sind alle ein bisschen wieder runtergefahren, wir sind wieder auf den Boden angekommen und jetzt können wir vielleicht nochmal die Situation aufgreifen und jeder sagt, was gerade eigentlich ja das Problem war.
Absolut, ein guter Vergleich ist ja bei uns Erwachsenen genauso. Wie sieht bei euch die Abendroutine aus, die Gespräche, in denen du am meisten erfährst über die Kinder, was sie brauchen, Gespräche, in denen ihr wirklich auch Dinge bespricht, die am Tag passiert sind und nicht so gut war während des Tages?
Also mir ist es immer wichtig, sowas auch nicht gerade im Badezimmer dann anzusprechen, weil das ist ja auch die Situation, wo wir Eltern immer sagen, oje, das ist etwas angespannt, schon immer mit dem Zähneputzen vielleicht. Also ich warte wirklich, bis wir dann im Bett liegen. Wir schlafen ganz oft zusammen, also vielleicht auch das interessant. Meine Kinder müssen nicht im eigenen Bett, im eigenen Zimmer schlafen. Finde ich ist, ich mag auch nicht alleine im Bett, im Zimmer schlafen und es auch nicht hören, dass ich alleine ins Bett soll, mit in ein eigenes Zimmer. Und oft ist es dann so, dass ich dann wirklich das so ein bisschen, ja, eine gute Idee ist es vielleicht auch bei kleineren Kindern, dass man gar nicht sagt, sag mal, heute hast du das und das gemacht, sondern vielleicht eine Situation schildert, sich eine Geschichte ausdenkt, die die gleiche Situation widerspiegelt, aber mit anderen Menschen. Dazu muss man sagen, also ganz kleine Kinder unter 5, die können oft sich das nicht vorstellen, die können sich nicht in andere hineinversetzen. Also das ist, glaube ich, auch noch so ein Irrglaube, dass wir immer meinen, also das Kind muss das doch verstehen, dass das blöd ist. Kleine Kinder können es rein kognitiv einfach gar nicht. Die wissen nicht, dass das weh tut bei jemand anderem, wenn man da Aua macht und zwickt. Aber gerade bei Größeren, wenn ich dann einfach sage, oh, ich erzähle heute meine Geschichte und erfinde dann Namen und sage, Mensch, da hat heute der kleine Junge Emil war da und dann hat der Anton den gehauen und das war total blöd. Ganz oft sagen die dann, ja, das war total blöd. Und dann sagt man, ja, aber wie könnte man das denn lösen? Und die haben dann ganz tolle Ideen. Und dann kann man sagen, siehst du, und genau das habe ich mir heute überlegt. Gute Idee. Ja. Und super. Dann merken die auch nicht dieses, du bist jetzt quasi, ja, sozusagen mein Opfer und ich diskutiere das jetzt an dir aus, vielleicht noch neben den anderen Geschwistern. Das ist, glaube ich, auch immer noch so eine Sache, dann auch mit mehreren Kindern gerade ein Kind da quasi jetzt fortzuführen und zu sagen, aber der eine heute von euch, also da müssen wir mal drüber sprechen, was hat er denn falsch gemacht? Also ja, das ist vielleicht eine gute Idee.
Ja, oder auch mit Bilderbüchern, wenn man eine Geschichte zu Hause hat und sie kennt, dass sie ähnlich ist und zu dieser Situation passt, ist natürlich auch wunderschön, Herausforderungen oder Probleme durch Bilderbücher zu besprechen. Wie wenn dir etwas wichtig ist und du und du es ganz klar kommunizieren möchtest, dass es bei den Kindern ankommt. Wie machst du das?
Also kommt natürlich auf die Situation an, aber wenn man jetzt mal was aus der Praxis nimmt, momentan ist es ja zum Beispiel so, wir kennen das alle, dieses Arbeiten und Kinderbetreuung quasi ja, in den Alltag zu integrieren. Nehmen wir mal das Telefongespräch. Mir ist es wichtig, wenn ich ein Telefongespräch führe, dass ich dann wirklich die Ruhe habe und das mache ich nicht in dem Moment, wo das Telefon klingelt, dass ich dann sage, hey, jetzt aber leise und ich muss jetzt ans Telefon, sondern schon vorbereitend. Heute wird das und das passieren. Es ist mir wichtig. Ich brauche, ja, die Zeit ist auch immer schwierig zu sagen, ich brauche 30 Minuten. Da sagt meine Dreijährige, was ist das, 30 Minuten? Aber dann wirklich zu sagen, okay, in der Zeit könnt ihr das und das machen. Also wirklich vielleicht dann das Spiel spielen und ich melde mich. Also dann auch sagen, ich melde mich oder ich komme dann. Und ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den wir vielleicht unbewusst machen, dass wir ganz oft in der Situation sagen, jetzt müsst ihr aber das und das machen, ohne dass wir die Kinder darauf vorbereiten und dann auch so ja, Aussicht geben, wie lange und was passiert und wann was passiert. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir da vielleicht vorher schon drüber sprechen.
Ja,
und auch wirklich sagen, mir ist das wichtig, weil und auch weil, warum? Weil ich meine Arbeit machen möchte.
Ja. Ja, absolut. Die Erfahrung habe ich auch immer wieder. Wenn wir rausgehen und wir wirklich im Vorhinein besprechen, wohin wir gehen und wie es dort sein wird und was ich von ihnen erwarte, es wird viel, viel einfacher, als wenn man es einfach mal lässt und dann ist man dort an diesem Ort und es artet aus. Aber jetzt sind wir mehrheitlich zu Hause.
Ja, das
und,
ist immer schwierig, die Beispiele, ja.
Jetzt genau, wir müssen die gleichen Beispiele zu Hause. Aber dafür gibt es halt auch ja, mehr Streit zwischen Geschwistern. Wie sieht das bei euch aus? Wann reifst du ein und wann lässt du sie einfach streiten und selber Lösungswege finden?
Ja, da habe ich auch immer für mich so ein Maß gefunden. Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, für mich so die Königsdisziplin, das Maß zu finden, wann greift man bei Geschwistern ein. Und ich habe mir mal gesagt, ich greife immer dann ein, wenn ich auch in einem öffentlichen Streit auf der Straße Zivilcourage zeigen würde. Und das mache ich immer dann, wenn es verletzend wird. Entweder wörtlich verletzend, dass ich sage, okay, das ist jetzt wirklich sozusagen unter der Gürtellinie. Oder wenn es körperlich wird, dann greife ich ein, weil das würde ich auch bei jedem anderen machen. Aber ich greife jetzt zum Beispiel nicht ein, wenn ja, der Große sagt, ich will meine Ruhe und schmeißt die Kleine aus seinem Zimmer raus. Weil da würde ich auch auf der Straße nicht sagen, okay, da gehe ich jetzt mal hin und kläre das mal für die anderen. Ja, ja. Und das ist, so, glaube ich, für mich so ein ganz guter Richter.
Ein super Maßstab, ja. Hm. Ja, der sagt sehr viel aus. Wie ist das mit der Eifersucht bei euch zu Hause jetzt zwischen den Geschwistern? Der Rivalitätskonflikt, ist der ausgeprägt, wenn es passiert? Wie gehst du mit dem um?
Ja, also ich habe beobachtet jetzt gerade in der Zeit, wie wir zu Hause sind und ich quasi die Hauptkontaktperson gezwungenermaßen bin, ist das schon verstärkt wieder, dass es so, ich die Mama, also es fängt damit an, ich will neben Mama sitzen, ich will mit Mama Zeit verbringen, weil ich natürlich jetzt auch viel weniger Zeit quasi exklusiv habe, weil ich ja noch nebenbei arbeite. Aber ich versuche das auch immer ganz gut dann zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt für dich Zeit, bewusst und pass auf, aber nachher, also der Große ist dann natürlich schon verständnisvoller mit 8 Jahren, ich nehme mir jetzt für dich Zeit und dann würde ich aber gerne mit den Geschwistern was machen. Und das ist auch oft so, also es gibt ja diese gefühlte Ungleichbehandlung, da schreibe ich auch im Buch drüber, das ist schwierig, also ich glaube, wir können uns so sehr bemühen, wie wir wollen, wir werden das nie hinbekommen, dass die Kinder sich immer gleichermaßen von uns gleichberechtigt in jeder Hinsicht fühlen, das geht nicht, also den Anspruch können wir, glaube ich, gleich beiseite packen, aber indem ich quasi sage, okay, ich nehme mir bewusst Zeit und schau mal, heute Abend habe ich mit dir das gemacht und mit dem anderen habe ich das gemacht, also auch das zu sagen, hallo, guck doch mal, ich habe jeden Zeit gewidmet, dass die das auch hören und sagen, okay, und auch sehen, also wirklich jeder ist mal dran, aber 100%, ich glaube, ich schafft niemand. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch sowas, wo wir uns selber sehr unter Druck setzen als Eltern, dieses, ich muss die gleich behandeln und gleichberechtigen, ich muss immer das Gleiche machen, es geht gar nicht.
Nein, nein, es geht gar nicht. Und ich denke, es muss auch nicht immer im gleichen Moment fair sein für alle.
Ja.
Heute kann mal ein Kind vielleicht mehr bekommen und morgen gleicht sich's dann aus. Es ist nicht immer im
Genau.
gleichen Moment. Das ist bei uns
Ja.
auch so. Genau. Wie gehst du mit Gefühlen um? Wie sprecht ihr über Gefühle zu Hause? Ist das ein Thema, das präsent ist, über das du gerne sprichst mit den Kindern? Braucht es das? Was sind so deine Gedanken dazu, wie solche Gespräche auch helfen können, Konflikten vorzubeugen?
Ja, also wir sprechen schon über Gefühle, allerdings eben kindgerecht. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht mit meinem Kind meine Beziehungsprobleme teilen, was jetzt ganz überschnitzt gesagt, das nicht. Also alles, was ich denke, was von der Psyche her und von der Entwicklung her angebracht ist, und mit einer Dreijährigen unterhalte ich mich dann auch schon ganz anders wie mit dem Achtjährigen darüber. Bei ihr wohl noch viel weniger. Also da gibt es noch nicht so die Bandbreite an Gefühlen. Da gibt es vielleicht, ich bin traurig, das sagt sie gerne mal, ich bin traurig. Und dann kann man natürlich sagen, warum bist du traurig und was macht dich traurig? Mit dem Großen geht das schon viel besser. Also da tatsächlich auch jetzt in der Situation frage ich, wie findest du das eigentlich? Also allein, wie findest du das? Wie fühlst du dich denn damit? Was hättest du denn gern? Und es ist beachtlich, also auch was Achtjährige oder auch der Sechsjährige, mein mittlerer ist sechs, was die sich auch schon für Gedanken machen. Also auch so, ja, ich mache mir Sorgen, wie es der Oma geht, kommt dann. Oder ich habe Angst um die Oma. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir als Eltern auch über unsere Gefühle sprechen und sagen, hey du, ich bin mir auch unsicher und ich habe auch manchmal Angst oder ich mache mir auch meine Gedanken einfach, dass die merken, sie sind nicht allein damit. Und auch meine Eltern sind quasi jetzt nicht die perfekten, ja, Superkräfte und Supermänner, die da durch die Welt fliegen, sondern die sind auch menschlich und haben auch Fehler. Also auch dieses, ich habe einen Fehler gemacht, finde ich ganz wichtig. Das ist bei uns auch immer wieder Thema. Ich meine, auch ich mache es nicht perfekt und auch ich habe Tage, wo ich überreagiere und dann sage ich auch, ey, das ist heute so doof gewesen, es tut mir leid und das ist mies von mir und ich bin auch traurig, dass es jetzt quasi wehgetan hat und dich verletzt hat, dass ich sowas gesagt habe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für später. Also auch einfach, dass sie später auch so durch die Welt gehen und sagen, okay, keiner ist perfekt und ich kann das auch vom Gegenüber nicht erwarten und ich selber bin es dann auch nicht.
Ich finde es so schön, dass du sagst, dass wenn du deine Kinder fragst, dass so viel kommt von ihnen, obwohl sie auch noch jung sind. Aber das ist auch meine Erfahrung. Man ist immer wieder so erstaunt, wie viel sie sehen, wie viel sie begreifen, was sie spüren, was sie auch schon kommunizieren können. Dinge, die wir nie erwarten würden. Und es ist wunderbar, wenn wir auch Raum geben für solche Gespräche und dass sie diese Sachen auch teilen können, die sie fühlen, die sie bedrücken. Das finde ich sehr schön, wie du das beschreibst. Welche Grundsätze habt ihr zu Hause? Welche Werte, die jetzt dir sehr am Herzen liegen?
Ja, ich muss immer lachen, weil als erstes fällt mir mal ein, den Tieren wird nicht wehgetan. Das ist immer das Erste, was mir einfällt.
Habt ihr Haustiere?
Ja, das ist tatsächlich ein Grundsatz mehr für die Kleine, weil sie ist ja sonst noch immer so, die Tiere werden nicht geärgert. Ne? Aber also für uns ist der Grundsatz auf jeden Fall, dass, also auch bei den Kindern achte ich mit diesem, das Hauen lässt sich nicht vermeiden. Also die Kinder streiten sich und dann fliegen auch mal die Fäuste, aber einfach, ich sage dann gerne, wir sind ein Haushalt, wo wir nicht hauen möchten. Also wir möchten das nicht. Und für mich ist es auch wichtig, durchaus, ich sage immer, einfach auf den anderen zu gucken. Ich erwarte nicht, dass meine Kinder sagen, oh, bitte, danke und jeden auf der Straße mit Grüß Gott, hallo, begrüßen, aber einfach den Weitblick zu haben. Also dieses, oh, da ist jemand hingefallen, was natürlich auch erst einem gewissen Alter, aber das ist ganz viel Vorleben auch. Aber es kommt halt dann ab einem gewissen Alter auch zurück. Also einfach, dass ich merke, oh Gott, die sind aber umsichtig und das ist schön. Und ja, was ist bei uns noch wichtig? Ich sage immer, wir sind ein Team. Das ist vielleicht so der allumfassende Grundsatz. Also keiner lebt hier für sich alleine. Wir sind ein Team als Familie. Und wir müssen ein Team sein. Das geht gar nicht anders. Und ich glaube, das sagt auch der Große schon immer. Wir sind ein Team. Ihr müsst jetzt reinkommen. Mama möchte kochen.
Super. Wunderbar. Wie übst du Selbstkontrolle aus, wenn jetzt dein Kind ein Milch verschüttet und ja, irgend so ein anderer Mist gebaut hat? Was ist deine erste Reaktion und wie übst du diese Selbstkontrolle aus, dass du nicht gleich ausrastest?
Ja, also das ist nach Jahren tatsächlich immer noch oft so, dass im ersten Moment so ein rauskommt und ich dann kurz die Luft anhalte und dann Luft hole und sage, ach, ist gar nicht so schlimm oder ach komm, wir können drüber reden. Aber es ist wirklich diesen Impuls wirklich unter Kontrolle zu kriegen. Also wirklich diesen Impuls zu spüren, oh Gott, da kommt jetzt was, das überrollt mich und jetzt bloß nicht das rauslassen, was da gerade nach draußen möchte, sondern einfangen. Es ist auch ganz oft, also wenn jetzt, das haben wir selten, aber wenn wirklich so Sachen passieren, wo ich sage, oh Gott, das ist jetzt wirklich so schlimm für mich, dass ich sage, ich brauche mal kurz Ruhe. Also nicht sage, Kind, du gehst jetzt raus, du musst jetzt, das ist dann wieder wie eine Strafe, du wirst jetzt weggeschickt, sondern ich sage, ich muss kurz für mich sein, ich muss jetzt ganz kurz Luft holen und wir reden dann drüber, aber lass mich kurz. Und da nehmen die eigentlich auch Rücksicht drauf. Also die Kleine, okay, mit 3 ist noch ich immer, aber die Großen wissen dann, okay, wir lassen sie kurz und dann können wir drüber sprechen. Ja, aber wann passiert das? Also es ist selten, dass solche schlimmen Sachen passieren, dass ich sage, okay, jetzt muss ich wirklich da Luft holen.
Hm. Ja. Was glaubst du, weshalb stresst so viele Leute die Erziehung und das Gefühl, dass es schwierig ist oder dass es dass man wie Hilfe braucht, mehr braucht?
Ich denke, es ist eine Mischung. Also zum einen dieser unwahrscheinliche Druck, den wir Eltern ja doch heutzutage haben mit Beruf, mit Leistungsgesellschaft, dann dieser ständige Vergleich auch durch die sozialen Medien. Also es ist nicht alles so, wie es immer scheint, finde ich. Und ganz oft, also ich merke das ja selber, sieht man bei Instagram oder Facebook wirklich Profile, wo man denkt, Gott, das ist bei denen ordentlich und wow, jeder Tag Sonnenschein. Und auch wenn man es vielleicht nicht so möchte, setzt man sich vielleicht unbewusst dadurch dann doch unter Druck und denkt, warum ist das bei uns nicht so? Warum funktioniert das nicht? Dann natürlich, glaube ich, auch Ängste, ganz, ganz viele Ängste mit, was denken denn die Leute, wenn mein Kind da auf der Straße einen Wutanfall kriegt und ich mache nichts? Also das ist immer so, Gott, was können denn die Leute jetzt von uns denken? Vielleicht dann auch ganz viel noch Werte, die wir in uns tragen, unterbewusst mitgeschwappt von Großeltern. Und meine Mutter, die sagt immer so schön, und vergessen gerne mal, dass wir selber mal Kinder waren. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Also dieses Vergessen, wie wir waren und dann erwarten, dass unsere Kinder besser sind als wir damals.
Mhm.
Ja.
Du hast
so ein Giftcocktail sozusagen.
Sehr schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Wunderbar. Was sind bei euch hilfreiche Routinen, die einfach Dinge vereinfachen, Dinge im Alltag, Dinge am Abend, am Morgen? Hast du da Routinen, Rituale, die euch Dinge vereinfachen?
Ja, also über die Jahre werden es immer, man wechselt immer mal, es werden auch andere und mehr, aber was bei uns ganz doll geholfen hat, ist zum Beispiel die Kleidung mit den Kindern am Abend vorher in Boxen zu sammeln. Also ganz viele Freundinnen von mir immer, also vor allem bei Mädels anscheinend, warum auch immer, morgens diskutieren wir stundenlang über das, was wir anziehen sollen. Und das Kind will das nicht mehr anziehen, was es selbst rausgesucht hat. Also da haben wir solche kleinen Boxen uns angelegt und jeder darf abends aus dem Kleiderschrank sich die Sachen rauslegen und das wandert ins Bad. Und die Kinder wissen auch, dass ich morgens dann nicht mehr gerne darüber reden möchte, weil wir haben es schon ausgesucht. Ich sage dann immer, du findest die Box im Bad, du hast dir das ausgesucht und das hast du dir auch gestern bewusst ausgesucht und dann ist das Thema durch meistens. Dann ist es so, dass ich lernen musste schmerzlich, dass man ab einer gewissen Uhrzeit einfach nicht mehr mit Zähneputzen und Badprogramm anfangen braucht, wenn das Kind total drüber ist. Also auch da, ich weiß, wir machen das gerne und sagen, ach, es wird ein bisschen später und dann wundern wir uns, warum im Bad gar nichts mehr geht. Und es ist, für manche wird es immer kritisch beäugt, aber ich sage dann immer, bevor ich mit meinem Kind eine Stunde lang übermüdet im Bad fechte, lasse ich das einfach und mache das morgens. oder ich mache es entsprechend eher. Also dann gehen wir eben mit Schlafern zur Not nochmal auf die Couch abends und lesen das nochmal, bevor ich dann ja zwei Bücher gelesen habe und dann ist hier Drama. Das auch. Dann das mit dem Bett habe ich schon gesagt, also ganz oft, dass wir zusammen einschlafen, weil es einfach schneller geht. Ich muss immer oft lachen, also stundenlang ums Einschlafen kämpfen früher bei meinem ersten Sohn. Und dann habe ich dann doch gemerkt, es geht schneller, wenn wir uns einfach zusammen hinlegen und ich mich diese 15 Minuten mit hinlege und ein Buch lese. Das ist bedeutend einfacher. Morgens auch den Tisch decken wir abends, dass wirklich schon der Tisch ist. Wir haben hier auch einen Tisch, zum Beispiel auch das Besteck nicht mehr in einem Schubfach stehen, sondern wir haben hier einfach so einen Blumentopf stehen mit Messer und Gabeln drin, weil es immer wieder beim Essen passiert, dass die Kinder angefangen haben, ich brauche aber noch einen Löffel, ich brauche aber jetzt noch mal dies und das. Also wir haben das jetzt hier wirklich in Boxen stehen, damit einfach dieses Losrennen dann zu Ende ist. Und ja, auch im Garten, ich habe jetzt immer so gegen 17 Uhr schon im Blick, okay, wir fangen jetzt einfach an, die Sachen schon langsam wegzuräumen. Wir machen uns jetzt quasi bereit, dass es dann irgendwann reingeht. Im Sommer wird es natürlich später, aber damit es dann einfach nicht so holterdiepolter zum Abendessen übergeht. Ja, Abendessen habe ich auch feste Zeiten zum Beispiel. Wir machen jetzt immer, das ist einfach für mich wichtig, dass ich sage, okay, ich habe dann einfach so mein Timing und hinten raus die Luft und wir haben alle die Sicherheit, dass das alles nahtlos ineinander greift und das passt ganz gut.
Es hat so viel mit Organisation zu tun.
Ja, also auch das mit dem Kindergarten morgens, dann so viel wie möglich wirklich schon in den Abend davor. Und wenn ich, also teilweise haben wir, also ich kenne Eltern, die legen die Kinder tatsächlich angezogen schon ins Bett abends. Die sagen dann früh gleich los. Aber wir machen wirklich, dass wir dann alles, Jacken, Schuhe, Mützen, alles schon rauslegen, die Taschen gepackt, dass es morgens da überhaupt noch nicht zu Konflikten kommen kann. Und das klappt.
Und auch mit Gewohnheiten. Es hat auch viel mit Gewohnheiten zu tun. Ja. Gewohnheiten, das ist ja ziemlich, ist auch sehr schwierig, diese zu ändern. Mhm. Ist ein Prozess und dauert auch lange. Hast du da Gedanken dazu, wie man so eine Gewohnheit oder was dir geholfen hat, wie man Gewohnheiten ändern kann oder eben Dinge, die man verbessern möchte, wie man die einüben kann, damit es auch klappt?
Ja, also für uns Erwachsene ist es, glaube ich, manchmal sogar schwieriger als für Kinder. Also für uns ist es, glaube ich, ganz, ganz starr dabei bleiben und immer wieder üben. Bei Kindern geht ja vieles spielerisch. Also auch mit dem Bad, wenn wir da solche zähflüssigen Momente haben, sage ich mal, dass wir wirklich ein Spiel draus gemacht haben und gesagt haben, okay, wir machen da jetzt einfach die Routine, das eben gewaschen, Schlafanzug, Zähne putzen in der Reihenfolge. Und bei Kindern dann ja auch, ist schwierig, also gerade wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt holterdiepolter den angewöhnen, es klingt dann immer wie so eine Dressur angewöhnen, Mittagsschlaf zu machen, es ist halt schwierig. Also das geht nicht von heute auf morgen und ich glaube, das braucht dann ganz viel, dass die Mama und der Papa mitmachen. Oder was ist eine schöne Gewohnheit? Nuckel abgewöhnen ist ja auch sowas, wo ich immer sage, grundsätzlich muss das Kind eigentlich auch bereit dazu sein. Also dieses Wegnehmen dann von heute auf morgen, das funktioniert einfach nicht. Und da geht nur Geduld, Geduld, Geduld.
Ja, absolut. Es braucht Zeit und Geduld. Ja. Genau, das sind die Stichworte. Wie ist das bei dir, wenn dein Kind nicht möchte und sich weigert und vielleicht ist es auch schon übermüdet und weint, möchte nicht, bekommt vielleicht auch einen Wutausbruch. Wie schaffst du es dann, das Kind doch zu überzeugen, dass es das macht, was du brauchst? Hast du da einen spielerischen Ansatz oder was hast du, was funktioniert bei dir am besten in solchen Situationen?
Ja, also spielerisch hatte ich ja schon erwähnt, im Bad kann man ganz viel spielerisch machen. Also ich bin immer, das habe ich auch in dem Buch geschrieben, wir machen Wettbewerb, der eine Bruder gegen den anderen, weil das ist dann ganz schnell okay, das ist jetzt hier Konkurrenzkampf, sondern dann vielmehr, wir machen Wettkampf gegen die Zeit zum Beispiel, wir schauen mal, ob wir das schaffen oder einfach so, also ganz oft machen wir auch so Spiele mit, ich sage ein Wort und ihr müsst das jetzt machen und dann sage ich ganz schnell Pullover und dann ziehen die den an und merken gar nicht, hoch, jetzt ist er ja angezogen. Das klappt ganz gut. Was bei größeren klappt es mit Erklären natürlich, also wieder mit dem, was, warum ist mir das wichtig, warum brauche ich das, und ich werde aber ganz oft dann nach dem Extremfall gefragt, also diese Extrembeispiele, was machst du denn, wenn dein Kind jetzt gar keine Zähne mehr putzt? Wo ich immer sagen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind gar keine Zähne mehr putzt, ist ziemlich gering, aber wir haben in dem Fall immer das letzte, die letzte Entscheidung ist immer, wende ich Gewalt an, psychisch oder körperlich? Das ist wirklich die letzte Entscheidung, die wir Eltern dann im Zweifel fällen müssen. Aber wann passiert das? 1 zu 1 Million? Also Kinder sind ja von Grund auf kooperativ und die haben nichts davon, sich komplett gegen uns zu stellen. Und ganz oft sind die Probleme ja auch nicht da, wo wir vermuten. Also ein Kind, das sich jetzt komplett querstellt beim Zähneputzen, da wird nicht das Zähneputzen das Problem sein. Das ist das Problem meistens woanders. Und mir ist es tatsächlich oft, dass ich dann sage, okay, will ich das jetzt wirklich, weil es notwendig ist, oder will ich das einfach, weil ich der Meinung bin, es muss sein und ich will eigentlich einfach nur mich durchsetzen. Mhm. Und wenn ich mir die Frage stelle und merke, dass ich mich nur durchsetzen will, dann kann ich auch durchaus dann davon abweichen und sagen, okay, pass auf, wir lassen das jetzt. Also wir brechen hier ab an der Stelle, und will ich es wirklich, weil es wichtig ist, dann versuche ich irgendwie einen Kompromiss zu finden. Also meinetwegen, ich will, dass die Kinder das Zimmer aufräumen, weil ich möchte es nicht ständig machen. Dann kann ich ja trotzdem sagen, du, wie, was hältst du davon, wenn ich staubsaug und du räumst in der Zeit die Spielkiste ein? Und Kinder, 99% der Fälle, ich schwöre, sagen ja. Das ist einfach so. Also auch diese Extrembeispiele, die gibt es einfach in der Realität selten.
Das ist so, ja. Wie ist das mit dem Perspektivenwechsel bei euch oder bei dir? Fragst du deine Kinder immer wieder, wie, ob sie verstehen, wie sich jetzt jemand anders fühlt, der irgendwie traurig ist oder in einem, ja, eine Herausforderung erlebt hat?
Also ich finde, man merkt das bei den Kindern ganz gut auch beim Vorlesen, also mit solchen Geschichten, wo man wirklich wieder die Fälle hat, dass da jemand was passiert oder so, wo man dann merkt, okay, das Kind sagt dann, oh, das ist aber traurig oder das ist aber blöd. Also da passiert dann ja dann dem Kind was und es hat irgendwie verstanden, dass da was ist. Und beim Rollenspiel kann man das auch gut beobachten. Also beim Rollenspiel, wenn die miteinander spielen, ob die dann wirklich so in die Rolle reingehen und dann auch, wenn die bestimmte Szenen, also es ist ja ganz oft, dass dann Prinzessin und Ritter und dann wird gekämpft, also ob da dann wirklich so, aha, ich verstehe jetzt, was dem anderen passiert ist. Und dann halt auch, dass ich wirklich im Gespräch dann wieder solche Beispiele bringe oder was aus dem Alltag aufgreife und sage, das ist heute passiert. Und ich habe das schöne Beispiel in dem Buch zum Beispiel, dass ich meinen Sohn wehgetan hat und der Große kam gleich, ach, hast du dir wehgetan, und streichelt den Arm und sagt, oh, das tut bestimmt weh. Und die Kleine hat sich auf meinen Schoß gesetzt, hat gesagt, Mama, ich will aber jetzt Buch lesen. Also da merkt man, bei ihr ist das überhaupt noch kein Thema. Die merkt einfach nur ihren Planeten da um sich rum, was sie ist und was sie angeht und was dann mit dem Bruder ist, das ist für sie einfach nicht greifbar. Und ich könnte ihr dafür keine Vorwürfe machen, weil es geht einfach für sie vom Kognitiven her nicht. Ja, also ich glaube, in dieser Situation kann man das rauslesen, gerade wenn mit Kindern was ist. Also rennt das Kind hin und eilt zur Hilfe oder sagt Mama Bescheid. Ich hatte auch früher so ein schönes Beispiel, da kam mein Mittlerer und hat gesagt, du, die Kleine ist die Treppe runtergefallen. So ganz lässig. Okay. Also ohne Emotion.
Ja. Wunderbar. Wie geht das mit dem Zuhören bei euch zu Hause? Ist das etwas, was, also es ist ja oft die Schwierigkeit, dass man im Spiel ist und oder dass das Kind am Spielen ist und wir brauchen etwas, möchten etwas, verlangen etwas, aber das Kind hört nicht zu, weil es vielleicht zu sehr jetzt vertieft ist ins Spiel. Wie greifst du da ein? Was machst du in einer solchen Situation?
Habe ich auch wieder eine gute Vergleichssituation, wenn die Mama am Handy sitzt und das Kind was möchte. Also was muss das Kind tun, damit die Mama zuhört? Das ist dann analog das Gleiche. Also bei uns funktioniert es wirklich gut, dann zu sagen, okay, ich berühre es mal kurz an der Hand oder greife wirklich mal an der Hand und sage, hey, hörst du mich? Also einfach, hallo, ich bin da. wenn ich vorbeigehen, aber sage, hier, mach mal bitte und gehe dann weiter. Ich muss dann wahrscheinlich damit rechnen, dass es nicht passiert und mein Kind auch gar nicht zugehört hat. Also, aber es ist bei uns nicht anders und das machen wir auch den Kindern immer zum Vorwurf. Und wie oft höre ich nicht richtig hin? Ne?
Super. Oh, Sabrina, du hast so viele tolle Dinge mit uns geteilt, wirklich zu Konflikten und wie ihr mit dem umgeht und wie man ja, wie man es wirklich gut machen kann und oder versuchen kann, es gut zu machen. Ich freue mich so, dass du Zeit hattest für dieses Gespräch. Kannst du vielleicht 3 Punkte zusammenfassen jetzt in Bezug zu Konflikten, was wichtig ist und was du dir für Familien wünschen würdest?
Ja, also das Erste ist immer nicht daran denken, was ist gerade, was ich will gerade, was sagt mir mein Gehirn, sondern daran denken, ich bin jetzt derjenige, der dort sitzt und was will ich dann, wenn ich derjenige bin in dem Moment. Also immer diese Spiegelsituation als Erstes hervorrufen, immer Luft holen und nie den ersten Impuls. Also ich finde, der erste Impuls ist nie gut. Bauchgefühl kann richtig sein, aber nie der Impuls, der aus so einem, ja, ich sag mal, aus einer Aggression heraus oder Wut heraus entsteht, der ist nie gut. Dann ein ganz wichtiger Tipp ist auch, Angst ist kein guter Berater, niemals. Also ich habe Angst, dass aus meinem Kind nichts wird. Ich habe Angst, dass mein Kind es nie lernt. Das ist kein guter Berater. Und ich sage immer, wenn gar nichts geht, lieber das Kind umarmen und so mit dem Kind bleiben oder bei dem Kind bleiben, statt das Kind alleine lassen. Und was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht ein bisschen mehr Bereitschaft zum Unperfektsein und wieder ein bisschen mehr hingehen zu dem, ja, hinfühlen, sage ich mal. Einfach auch überlegen, was hätte ich mir als Kind gewünscht? Was war für mich als Kind wichtig? Was habe ich gemocht? Was habe ich nicht gemocht? Und eigentlich hätten wir dann wahrscheinlich schon die Lösung fürs Meiste.
Schön, ja. Da hilft es bestimmt auch mit der eigenen Mutter darüber zu sprechen, damit ja. man vergisst ja auch so viel. Aber,
und vielleicht auch das aufzuarbeiten, was selbst falsch gelaufen ist. Also ich weiß nicht, ob viele Mütter oder jetzt Omas dazu bereit sind wirklich, weil es sind natürlich da auch Narben, die da vielleicht entstanden sind. Aber ich glaube auch dieses Bewusstmachen, da ist vielleicht nicht alles perfekt gelaufen und ich sage das auch so und ich weiß das und ich nehme das an und ich möchte vielleicht auch das aufarbeiten, ist vielleicht nicht so der falsche Weg. Weil wir nehmen das ja oft in den Alltag rein und empfinden das als richtig, was uns passiert ist.
Mhm. Ja. Wunderbar. Du hast ein Buch geschrieben über wie es zwischen Geschwistern gut funktionieren kann. Wann hast du das Buch geschrieben?
Ja, ich habe es im letzten Jahr dann angefangen. Und jetzt über den Jahreswechsel, war es so fertig geschrieben.
Hast du seit dann irgendwelche neuen Erkenntnisse, die du jetzt noch einbauen würdest, wenn es eine neue Auflage gäbe? Irgendetwas, wo du findest, das hätte auch noch gut Platz gehabt?
Also bei dem Geschwisterbuch glaube ich nicht. Bei dem ersten allerdings, das habe ich dann aber bei dem Geschwisterbuch drin, hätte ich gern diese Differenzierung von ja, diesen kognitiven Entwicklungsstufen, die habe ich bei dem Geschwisterbuch nochmal rausgearbeitet. Also wann kann ein Kind überhaupt sich in sein Geschwisterchen reinversetzen? Wann versteht das überhaupt, was da jetzt passiert ist? Und wann können wir überhaupt verlangen, dass es quasi die Tragweite von seinen Taten erkennt? Und da habe ich mir so beim Schreiben gedacht, Mist, das hätte eigentlich im ersten Buch auch gut gepasst, wenn ich das da einfach nochmal so deutlich gemacht hätte, wann was möglich ist und wann eben was noch nicht möglich ist.
Ja, wunderbar. Und dann hast du erwähnt, dass du jetzt auch ein neues am Schreiben bist.
Aktuell mache ich Pause. Ich muss jetzt erstmal meinen Abschluss machen, aber ja, der Verlag hätte gerne. Ich würde auch gerne mal, also ich weiß nicht, ob ich das noch machen werde, aber ich würde gerne doch mal ein Buch über Schwiegermütter schreiben, weil das ist, glaube ich, auch sowas, wo ganz viele so eine Baustelle ihres Lebens haben.
Ja. Ja, wunderbar. Das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, genau, Konflikte mit Schwiegereltern.
Das ist nochmal, glaube ich, ein ganz eigenes
Thema. Das ist ein ganz neues Gespräch, das man führen kann. Ah, wunderbar. Sabrina, ich danke dir so herzlich. Kannst du uns noch erzählen, wo man mehr über dich erfährt?
Ja, also ganz präsent bin ich natürlich auf meiner Seite www.mamaauch2.de und auf Instagram bin ich ja einfach am liebsten derzeit unterwegs, weil ich dieses Format mag. Ansonsten natürlich im Buchhandel, meine beiden Bücher, Ziemlich beste Geschwister und Am Ende meiner Nerven sind noch Kinder übrig, der erste Teil. Und bei Facebook bin ich auch zu finden, auch mit einer eigenen Gruppe, wo man dann quasi, ja, nicht nur mit mir sprechen kann, sondern auch mit 16.000 anderen Müttern. Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit gefunden hast für dieses Gespräch. Es hat mich so gefreut. Und ich hoffe, ja, du kannst deine Pläne verwirklichen, die du jetzt noch vorhast. Und ich hoffe auch, dass sich unsere Wege irgendwann wieder mal kreuzen werden. Das wär sehr, sehr schön.
Vielen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit und alles Liebe.
Danke.
Tschüss. Ciao, Sabrina. Tschüss.